Bei uns wird's heute wild.
Es geht um Tiere und um Pflanzen.
Einigen davon geht's heute besser als früher.
Aber vielen leider schlechter.
In Europa ist jede fünfte Tier- und Pflanzenart gefährdet oder sogar akut vom Aussterben bedroht.
Und was das für die ganze Erde bedeutet, das klären wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Matthias Wurms
und Anne Preger.
Wir kommen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und wir erzählen euch jeden Freitag, welche News diese Woche für die Erde und ihre Bewohner wichtig sind.
Und da reden wir zuerst über Tiere und Pflanzen.
Und das tun wir, weil sich ein internationales Team aus Biologinnen und Biologen angeguckt hat, wie es den vielen verschiedenen Arten in Europa geht. Und ihr Ergebnis haben sie diese Woche im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht.
Und da kommt diese Zahl von eben her. In Europa ist jede fünfte Tier- und Pflanzenart gefährdet.
Und wie das kommt und was man tun kann, um Tieren und Pflanzen zu helfen, das klären wir gleich. Aber Anne, erst mal was anderes. Als ich die Zahl gehört habe, da habe ich mich sofort gefragt, woher wollen die das eigentlich so genau wissen? Es gibt doch so viele Arten, viele haben noch nicht mal einen Namen oder sind vielleicht noch gar nicht entdeckt. Wie will man da wissen, wie es denen allen geht?
Also im Detail weiß man das auch nicht, sondern man weiß das in der Tat nur von einem ziemlich kleinen Teil der Tier- und Pflanzenarten. Mhm. Und dieses Wissen, das wird seit Jahrzehnten an einem Ort zusammengetragen, nämlich in der roten Liste der gefährdeten Arten.
Das heißt, da stehen dann die Arten drauf, denen es nicht so gut geht?
Nein.
Hä? Aber die heißt doch so. Oder bin ich jetzt schief gewickelt?
Es klingt absurd, aber auf der roten Liste der gefährdeten Arten stehen nicht nur gefährdete Arten.
Okay.
Sondern etwas mehr als die Hälfte der Arten auf dieser Liste gelten als nicht gefährdet.
Aber das ist doch komisch. Das ist doch voll irreführend. Warum heißt die Liste dann überhaupt so?
Ja, das ist unlogisch. Das ist aber historisch gewachsen. Also die erste rote Liste, die gab es mal in den 1960er Jahren. Und damals standen da in der Tat nur mehr oder weniger gefährdete Arten drauf.
Okay.
Das waren vor allem Celebrity-Arten. Also ich sag mal so, ne, Wale, Albatrosse, Geparden, Nashörner.
Pandas wahrscheinlich, Eisbären.
Sowas, ja, genau. Okay. Damals waren das auch erstmal nur Säugetiere und Vögel. Heute ist das ein ganz anderer Schnack. Da stehen da eben auch Pflanzen drauf und Flechten und Insekten und Süßwasserschnecken, was du dir so vorstellen kannst.
Okay, das heißt aber, das ist alles inzwischen deutlich wissenschaftlicher organisiert und inzwischen gibt es auch aus allen Gruppen von Organismen, sage ich jetzt mal, Arten auf dieser roten Liste.
Genau, und streng genommen ist das dann eben inzwischen auch keine rote Liste mehr, wenn man so will, sondern eine bunte Liste, weil die nämlich so ein Ampelsystem hat und das reicht so von grün bis schwarz.
Okay, jetzt denke ich mir, grün heißt vermutlich nicht gefährdet und schwarz ausgestorben.
Genau, und dazwischen gibt es noch gelb für gefährdet, orange stark gefährdet und rot vom Aussterben bedroht.
Okay.
Und dann gibt es noch grau, was so viel heißt wie, wir haben zu wenig Daten und wissen es nicht oder wir haben es noch nicht ausgewertet.
Okay, aber lass nochmal zu dieser krassen Zahl zurückkommen. Jede fünfte Tier- und Pflanzenart in Europa ist gefährdet, hast du gesagt. Haben die gesagt, die Biologen, die das untersucht haben. Also das heißt, jede fünfte Tier- und Pflanzenart in Europa könnte aussterben, wenn wir als Menschen nicht was dagegen unternehmen.
Mhm.
Und diese Zahl basiert aber auf Infos aus der roten Liste.
Genau, und zwar auf der roten Liste von Europa. Das ist quasi eine Unterliste der weltweiten.
Okay, wie viele Arten gibt es denn überhaupt in Europa? Weiß man das?
Insgesamt geschätzt rund 150.000.
Und von denen stehen wie viele auf dieser roten Liste?
10%. Von denen weiß man schon genug, um sie da drauf zu setzen. Das klingt jetzt natürlich wenig,
stimmt,
nur 10%, nur jede zehnte Art. Aber Biologinnen und Biologen, die gehen davon aus, dass die rote Liste von Europa so aussagekräftig ist, dass man von der Liste auf alle Arten in Europa schließen kann. Und die sind dann in ihrem neuen Fachartikel jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und haben dann sogar eine Aussage über die ganze Erde getroffen.
Und was haben sie da gesagt? Was?
Also die schlussfolgern halt aufgrund der Informationen, die sie aus Europa haben, dass weltweit 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten gefährdet sind.
Okay.
Das wäre dann sogar ein Viertel aller Arten, weil es gibt auf anderen Kontinenten viel mehr Insekten- und Pflanzenarten und von denen sind wiederum besonders viele gefährdet.
Also 2 Millionen, das klingt jetzt schon echt viel, oder?
Ja, vor allem, weil es auch doppelt so viel ist wie bei der letzten Hochrechnung von 2019.
Doppelt so viel in 4 Jahren mal 2. Wie kommt das?
Also zum einen geht es wirklich etlichen Arten inzwischen schlechter als vorher, aber es ist eben so, dass vor allem Fachleute inzwischen von vielen Arten viel mehr wissen als noch vor ein paar Jahren. Also zum Beispiel über Insekten, über Süßwasserschnecken oder andere wirbellose Tiere. Und von denen geht es vielen Arten offenbar schlechter, als man vorher angenommen hat.
Das heißt im Grunde, je mehr wir rausfinden, desto schlechter werden die Nachrichten. Das ist auch nicht schön.
Nee.
Aber sag doch mal, kann man denn sagen, warum so viele Arten in Gefahr sind?
Also dazu hat der Hauptautor der Studie was gesagt bei uns bei Deutschlandfunk Nova, und zwar zu den Ursachen Folgendes.
Also alles, was wir als Menschen auf der Erde verändern, dazu gehört die Änderung der Landwirtschaft mit größeren Maschinen, größeren Feldern, Pestiziden, Düngern und so weiter. Aber natürlich auch in den Meeren die Überfischung. Dazu gehört die Einführung invasiver Tier- und Pflanzenarten. Es gehört dazu der Klimawandel und auch die Verschmutzung von Gewässern und Böden.
Das ist Professor Axel Hochkirch, der ist Ökologe und arbeitet am Nationalmuseum für Naturgeschichte in Luxemburg.
Aber das heißt doch, wenn wir es zum Beispiel schaffen, unsere Lebensmittel schonender anzubauen, ohne Pestizide zum Beispiel oder mit weniger, dann kann das vielleicht doch schon helfen, dass sich viele Arten erholen.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hebel, und Axel Hochkirch hat da auch in der Tat gute Nachrichten.
Es gibt ja auch viele bekannte Arten, die sich erholt haben, wie Fischotter, Biber, Seeadler, Fischadler, Kranich und so weiter. Das sind alles Arten, die schon seit Jahren von Naturschutzmaßnahmen der Naturschutzverbände und Behörden natürlich auch profitieren.
Also heißt das, wir müssen nicht zusehen, wie Arten verschwinden, sondern wir können ganz aktiv auch was zum Schutz tun.
Und das Gute ist, davon profitieren wir als Menschen selbst am Ende auch, denn Artenvielfalt wird ja oft als so eine Art Sicherheitsnetz beschrieben, das uns Menschen vor zu heftigen Umweltveränderungen schützt und auch unsere Lebensgrundlagen erhält.
Und gerade tut sich da auch was bei der EU. Die will noch mal mehr für den Artenschutz tun mit dem Renaturierungsgesetz. Und während wir hier im Studio sitzen, laufen dazu gerade in Brüssel die letzten Beratungsrunden.
Sobald es da ein Ergebnis gibt, erfahrt ihr das auch bei unserem Schwesterpodcast in Wissensnachrichten.
Genau, das ist ein kleiner Hörtipp jetzt auch von uns an dieser Stelle. Wissensnachrichten gibt's nämlich unter der Woche täglich, immer so 6 Minuten. Und falls euch langweilig ist, bis zur nächsten Folge Update Erde, dann könnt ihr da ja mal reinhören. Also, beim Artenschutz gibt's Hoffnung. Beim Klimawandel bin ich mir da jetzt nicht so sicher. Da sind diese Woche neue Zahlen rausgekommen zur Erderwärmung, und die klingen gar nicht gut.
Nee, denn dieses Jahr, gerade 2023, das wird voraussichtlich mit Abstand das wärmste, seitdem wir Temperaturen messen.
Es wird vermutlich sogar das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren, also seit der letzten kurzen Warmzeit, sagt der EU-Klimadienst Copernicus.
Wobei wir damals noch nicht gemessen haben.
Nee, aber das kann man zum Beispiel an Baumringen ablesen oder an Korallenablagerungen oder Bohrkernen aus dem Eis. Die haben sozusagen das Klima von vor zigtausenden Jahren konserviert, und die zeigen, dass es ewig nicht so heiß war auf der Erde wie in diesem Jahr.
Man hat sich ja irgendwie fast schon dran gewöhnt, dass es ständig neue Hitzerekorde gibt. Das ist ja fast schon eine Nachricht, wenn es mal keinen gibt. Lass uns doch mal gucken, was ist an diesem Jahr 2023 jetzt besonders?
Also zum einen haben die Temperaturen tatsächlich nochmal einen richtig großen Sprung gemacht. Der Oktober zum Beispiel in diesem Jahr, der war 0,4 Grad wärmer als der bisherige Rekordoktober vor 4 Jahren. Und das ganze Jahr liegt wohl um 0,1 Grad über dem bisherigen Rekordjahr 2016. Das ist richtig viel, wenn man die Grafik dazu sieht. Ja, da liegt das ganze Jahr deutlich über dem Durchschnitt.
Also Monat für Monat.
Genau.
Warum jetzt dieser Sprung? Lass mich raten. Wir Menschen stoßen immer noch viel zu viele Treibhausgase aus.
Ja, genau. Das ist der eine Punkt. Und dazu kommt zurzeit noch das Wetterphänomen El Niño. Das tritt alle paar Jahre auf, und das beeinflusst weltweit das Wetter und erwärmt die Erde eben zusätzlich.
Aber bei El Niño ist es ja so, dass es auch wieder vorbeigeht. Heißt das eigentlich, dass es auch wieder kühler werden könnte?
Also, sag mal so, es könnte sein, dass wir für eine Weile keine neuen Rekordwerte haben, aber El Niño tritt in der Regel so alle 4 Jahre auf. Das kommt also auf jeden Fall wieder, und die Erderwärmung durch den menschengemachten Klimawandel, durch die Treibhausgase, das geht sowieso weiter. Also wirklich kühler wird es vermutlich nicht.
Was ich ja auch immer wieder merke, dass ich mir klar machen muss, was das eigentlich bedeutet, wenn irgendwo steht 0,1 Grad mehr. Das klingt ja irgendwie gar nicht nach viel. Und ich merke bei mir, dass mein Gefühl da auch so ein bisschen daneben liegt, weil wir in Deutschland hatten ja zum Beispiel diesen Sommer ist gar nicht so super heiß.
Das stimmt, ja. Aber guck mal, Frankreich, Italien, Griechenland, ja, das war richtig heiß, die Wälder haben gebrannt. Oder Kanada, erinnere dich da an die Waldbrände. Ja. Das war doch krass.
Stimmt, das heißt aber, dieser Mittelwert, den wir messen und über den wir hier auch immer berichten, der ist so ein bisschen irreführend, weil die Extremwerte an Temperaturen zum Beispiel, die steigen viel stärker.
Ja, genau. Und zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst, der sagt, dass wir jetzt schon 3-mal so viele heiße Tage haben in Deutschland, also mit mindestens 30 Grad wie noch in den 50er Jahren.
Und plus 0,1 Grad mehr als der bisherige Rekord, das heißt ja auch, dass es wieder so ein Riesenschritt Richtung auf die 1,5 Grad Erhitzung mehr im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und bei 1,5 Grad Erhitzung, da wollten wir ja eigentlich mal Schluss machen.
Ja, stimmt.
Schaffen wir doch gerade gar nicht mehr, oder?
Also vermutlich nicht. Kopernikus sagt, also der EU-Klimadienst, wir sind jetzt schon bei 1,43 Grad plus angekommen. Und eine andere aktuelle Studie aus den USA, die hat nur 1,3 Grad ausgerechnet weltweit. Aber wichtig ist im Grunde, in den ganzen letzten Jahren ist es immer wärmer geworden. Das sind also alles keine zufälligen Ausreißer, ja, El Niño hin oder her. Mhm. Und in Deutschland lag die Lufttemperatur im Schnitt schon vor 2 Jahren um 1,6 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit. Darauf bezieht sich ja diese Grenze aus dem Pariser Klimaschutzabkommen immer.
Ja.
Und das in Deutschland liegt daran, dass sich die Landmassen einfach schneller erwärmen als die Meere.
Und jetzt?
Gute Frage. Also jetzt sagen ganz viele schon, lasst uns doch wenigstens die 2 Grad einhalten. Das ist aber gefährlich. Also da sind die Auswirkungen einfach noch viel stärker als bei 1,5 Grad. Klimafachleute sagen deshalb, es kommt jetzt auf jedes Zehntel Grad an. Und deswegen wurde ja auch beim Pariser Klimaabkommen vereinbart, die Erderwärmung nicht auf 2 Grad, sondern auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen.
Jetzt Ende des Monats fängt ja die nächste Weltklimakonferenz an in Dubai, alle Jahre wieder. Da müssten doch dann dringend Entscheidungen her, oder? Mhm. Aber danach sieht es im Moment nicht aus, oder?
Nee, also finde ich nicht. Diese Woche hat das UNO-Umweltprogramm UNEP seinen Jahresbericht vorgelegt. Und da steht zum Beispiel drin, dass die 20 wichtigsten Förderländer für fossile Rohstoffe, also Kohle, Öl und Gas, dass die davon ausgehen, dass ihre Förderung bis 2030 nicht zurückgeht und auch die Nutzung nicht von Kohle, Öl und Gas.
Und diese Länder dazu gehören dann zum Beispiel USA, China, Russland.
Ja, und die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel. Und diese Länder, die nehmen sich nicht mal vor, das zu ändern, also den Einsatz fossiler Energien runterzufahren. Aber UNEP sagt in diesem Bericht, wenn das so bleibt und wenn wir nicht schnell aus den fossilen Energieträgern aussteigen und noch mehr auf erneuerbare Energien setzen, dann schaffen wir es nicht mal unter 2 Grad zu bleiben, sondern mit der aktuellen Politik, da würden es bis Ende des Jahrhunderts eher sowas wie 3 Grad.
Also der Auftrag aus der Wissenschaft an die Politik, der ist klar. Ob die Botschaft auch ankommt, das sehen wir dann bei der Weltklimakonferenz. Die geht jetzt am 30. November los, geht bis zum 12. Dezember. Und da schauen wir von Update Erde natürlich auch ganz genau hin.
So, vielleicht finden wir doch noch was Positives heute. Anne, sag mal, hast du eigentlich ein Deutschland-Ticket?
Ja, habe ich mir auch direkt gekauft, als es freigeschaltet war.
Tatsächlich, ich auch. Und ich fahre tatsächlich auch öfter mit der Bahn, seltener mit dem Bus. Aber das Ganze einfach, weil ich es ja schon bezahlt habe und dann auch nicht mehr nachdenken muss beim Einsteigen. Und ich habe festgestellt, ich kann damit sogar bis nach Holland fahren. Also,
ja.
Aber auf der anderen Seite, ich merke auch, dass das Angebot dann selbst in so Städten wie hier in Köln nicht so toll ist mit Bussen und Bahnen.
Was mich persönlich ja gerade noch viel mehr nervt, ist diese Unklarheit. Also das Ding ist gerade frisch eingeführt und dann ist seit Monaten nicht klar, wie lange gibt's das noch und in welcher Form.
Deswegen reden wir jetzt auch mal darüber und gucken mal, wie sinnvoll dieses Deutschland-Ticket eigentlich ist. Bund und Länder haben ja diese Woche mal wieder verhandelt, wer das alles bezahlen soll.
Und sich mal wieder nicht wirklich geeinigt.
Stimmt. Und das heißt, das Ticket könnte tatsächlich nächstes Jahr für uns alle teurer werden, wenn es das überhaupt weiterhin geben soll.
Wobei es ja eigentlich eh schon ziemlich teuer ist. Ich meine, ne, ursprünglich losgegangen ist es mit so einem Probeballon mit einem 9-Euro-Ticket letztes Jahr. Das war ja wohl mal echt eine Maßnahme. Aber jetzt kostet die gleiche Leistung 49 Euro. Und da zeigen die Umfragen diesen Sommer doch, dass das nur wenige mal eben kaufen, um es dann vielleicht zu nutzen.
Genau. Also im Moment haben ja einfach auch vor allem die was davon, die sowieso ein Abo für Bus und Bahn haben. Ne? Die zahlen jetzt, sagen wir mal, statt 150 oder 200 Euro 49. Das ist ja gut.
Klar, super, aber davon profitieren dann vor allem die Menschen aus der Mittelschicht, die in Städten oder drumherum wohnen und eben nicht die, die sich bisher kein Abo für Bus und Bahn leisten konnten.
Und es steigt offenbar auch kaum jemand vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr um. Studien sagen, dass es nur 5% zusätzliche Nutzerinnen und Nutzer gibt. Und beim 9-Euro-Ticket, da waren es 4-mal so viele und nochmal so viele, die vorher nur ganz selten Bus und Bahn fuhren und dann aber mit diesem Ticket öfter eingestiegen sind.
Also dieser Umstieg, der hat bei 9 Euro offenbar funktioniert. Und zwar eben auch für den Klimaschutz, weil viele da dann eben auch mal das Auto stehen gelassen haben. Aber wie sinnvoll ist denn das Ticket in seiner jetzigen Form, mit seinem jetzigen Preis aus Klimasicht?
Ja, das gucken wir mal. Das ist nämlich tatsächlich so, dass wir mit dem Deutschland-Ticket nur wenig CO2 einsparen. Und der Verkehrsökonom Christian Böttger, der hat im Deutschlandfunk auch mal vorgerechnet, dass wir dafür auch noch viel zu viel bezahlen.
Wenn man das also rechnet in Treibhausgaseffekten, bedeutet es, dass wir für jede Tonne eingespartes CO2 mit dem Deutschland-Ticket etwa 6.000 oder 8.000 Euro ausgeben. Von daher kann man also nicht sagen, dass es ein großer Erfolg ist.
Zum Vergleich mal, das Umweltbundesamt sagt, eine Tonne CO2 in der Luft verursacht Schäden von ungefähr 200 Euro. Zum Beispiel durch Extremwetter und die Folgen. Mhm. Und das heißt aber auch 6.000 Euro, um eine Tonne zu vermeiden, das wäre dann schon extrem viel.
Aber was wäre dann die Lösung? Also sollte man das Geld lieber in Infrastruktur stecken, also den Ausbau von Bus- und Bahnverbindungen? Oder sollte man das Ticket vielleicht sogar wieder billiger machen, damit doch mehr Leute damit fahren?
Also Fachleute sagen beides.
Das heißt, also wieder ein 9-Euro-Ticket? Also ich fände es ja super, aber ich hatte jetzt bislang nicht den Eindruck, dass die Politik das finanzieren will.
Nee, das ist auch nicht ganz das, worauf es hinauslaufen soll, sondern diese Verkehrsforscher sagen, der beste Preis wäre...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, 29 Euro.
Aha.
So, das hat der Verkehrsforscher Andreas Knie im Deutschlandfunk gesagt und meinte, dass er sich da im Grunde mit allen Kollegen auch einig ist.
So, so.
Ja, er hat auch gesagt, das 9-Euro-Ticket, super, war ein großer Erfolg, aber das ließe sich vom Staat eben nicht dauerhaft finanzieren.
Das wäre zu teuer und das würde auch durch die Mehreinnahmen, die man durch mehr Menschen hätte, nicht kompensiert werden können. Aber 29 Euro hätte genau den Effekt, man hätte mehr Einnahmen, aber man würde viel mehr Menschen, als man jetzt im ÖV hätte, davon begeistern, wieder Bus und Bahn zu nutzen.
Das heißt, das Deutschlandticket bringt zu wenig für den Klimaschutz und zwar gerade auch deswegen, weil es für Kundinnen und Kunden gerade zu teuer ist.
Stimmt. Ja, weil muss auch dazu sagen, Knie sagt auch, so ein 29-Euro-Ticket, das müsste nicht wie das jetzige Deutschland-Ticket nur im Nahverkehr gelten, sondern auch im Fernverkehr und dann zusätzlich noch für die Verbindung hin zur nächsten Haltestelle. Auf dem Land ist das ja ein großes Thema, ja, zum Beispiel mit so Anrufsammeltaxis. Mhm. Und dann sagt Knie und sagen eben auch seine Studien, dann könnte rund ein Drittel der jetzigen Autofahrten auf den öffentlichen Verkehr verlagert werden.
Das könnte man dann auch echt mal Verkehrswende nennen. So eine Art von Ticket wäre ja wirklich auch mal noch was ganz anderes. Also mit Fernverkehr und Sammeltaxi quasi so ein Rundum-Wohlfühl-Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Aber warum probieren wir das denn nicht einfach mal aus, wenn Forschende sagen, dass das so gut funktionieren könnte?
Tja, sollten wir vielleicht mal tun. Also ich habe da auch einen Vorschlag. Also die Politik könnte ja dann auch beim Autoverkehr sparen. Also zum Beispiel keine neuen Autobahnen mehr bauen. Brauchen wir womöglich gar nicht, wenn wir ein Drittel weniger Fahrten hätten. Und Subventionen für Autos streichen. Und dann wäre vermutlich auch genug Geld da für so ein Wohlfühlticket.
Genau.
Was geht?
Wir reden in Update Erde ja nicht nur über Probleme, sondern zum Glück auch über Lösungen und was wir besser machen können, um nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen und auch um die Natur zu schützen.
Und da haben wir was gefunden, was uns echt ziemlich begeistert hat. Eine Strategie, die gleich mehrfach Vorteile bringt und mit der sich auch eine bei uns gefährdete Tierart schützen lässt, der Wolf. Es gibt ja in Deutschland inzwischen wieder mehr Wölfe, also so Einzelgänger, Pärchen und rund 180 Rudel, die aber nicht nur Freunde haben.
Nee, im Gegenteil. Also viele Schafhalter mögen Wölfe gar nicht. Man kann das ja auch verstehen, weil manche Wölfe einfach immer wieder Schafe anfallen. Deswegen gab es diese Woche in ein paar Städten in Deutschland auch kleinere Demos, wo Schäferinnen und Schäfer gefordert haben, dass Wölfe abgeschossen werden, vor allem wenn sie Nutztiere angreifen.
Es gibt da aber eine Alternative und wenn die richtig gemacht wird, dann lassen sich mit dieser Lösung nicht nur Schafe vor Wölfen schützen und damit am Ende auch Wölfe vor Menschen, sondern damit lässt sich dann sogar grüner Strom herstellen und das Stichwort lautet Solarweide.
Da geht's bestimmt um diese Solaranlagen, also Photovoltaikanlagen, die so auf dem Feld rumstehen, irgendwo in der Gegend. Oder?
Genau, hat man vielleicht schon mal gesehen. Das sind dann so mehrere Reihen mit so silberglänzenden, schräg aufgestellten Solarmodulen, so knapp überm Boden. Und solche Solaranlagen, die sind teuer und deswegen sind die meistens von einem hohen Zaun umgeben.
Okay, und in so einem umzäunten Solarpark könnte man ja super Schafe weiden lassen, oder? Die wären ja dann vor den Wölfen geschützt.
Ja, wenn der Zaun richtig gebaut ist, sodass die Wölfe sich nicht unten drunter durchbuddeln können, muss man richtig machen. Mhm. Schafe und Solarpanel sind auch deswegen eine super Kombi, weil Schafe das Gras und andere Pflanzen in so einem Solarpark kurz halten und das spart Geld.
Weil das sonst gemäht werden müsste, weil es über die Panel drüber wächst und dann gibt es keine...
Und wenn es im Sommer heiß ist, dann profitieren die Schafe ihrerseits auch vom Schatten der Solarmodule.
Das klingt doch nach einer Win-Win-Win-Idee. Ja? Grüner Strom, weniger Mähkosten und satte und sichere Schafe. Und noch ein Win, also es schützt ja auch noch indirekt die Wölfe.
Genau, und das Schöne ist, das wird nicht nur schon erforscht, sondern das wird auch praktisch schon gemacht, auch bei uns in Deutschland.
Das finde ich super. Also es zeigt doch, dass es sich lohnt, mal um die Ecke zu denken, mal so ganzheitlich zu denken und dann gute Ideen einfach mit guten Ideen zu kombinieren. Das ist auch das, was jetzt bei mir hängen bleibt heute von der Folge.
Ja.
Und bei dir?
Also ich habe aufgehorcht beim Deutschlandticket. Das ist für mich so ein Fall von Mut wird belohnt. Also warum nicht mal die ganz große Lösung ausprobieren, nämlich so ein rundum sorglos Ticket für einen kleineren Preis. Und ich horche bei noch was auf.
Deine Minute Natur.
Diesen Sound, Matthias, den erkenne ich selbst bei geschlossenem Fenster.
Ja, ich tatsächlich auch. Das sind Kraniche auf dem Weg nach Süden. Wie jeden Herbst im Grunde. Aber dieses Jahr sind viele ein bisschen später dran und deswegen sind die auch jetzt noch zu hören auf ihrem Zug.
Und auch zu sehen. Also wenn ihr sowas hört, dann seht ihr am Himmel wahrscheinlich irgendwo Vögel in so einer V-Formation fliegen.
Wir machen jetzt auch den Abflug und lassen euch mit den Kranichen allein. Tschüss, macht's gut.
Und falls euch dieser Podcast gefällt, haben wir noch eine kleine Bitte. Lasst uns ein paar Sterne da.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.